Und natürlich ist das AfD-Verbot, so denn es denn funktionieren würde, ein Instrument dessen, eine Zivilgesellschaft zumindest zum Durchatmen zu bringen. Ich glaube, man darf sich nur nicht vormachen, dass durch ein AfD-Verbot das Problem gelöst ist.
Mauerecho. Ost trifft West. Wo Geschichten die Grenzen überwinden. Wir reißen Mauern ein. Ein Podcast der Taz-Panther-Stiftung. Moderiert von Dennis Schiponder.
Hallo und herzlich willkommen zu Mauerecho Ost trifft West, dem Einheitspodcast der Taz-Panther-Stiftung, heute live beim Taz-Lab. Ich freue mich, dass das Publikum hier ist. Ich freue mich, dass meine Gäste Sarah Schröder und Andreas Rosen da sind. Und damit unsere Zuhörerinnen auch verstehen, dass das hier live ist, macht doch gerne Applaus für meine Gäste. Wunderbar. Wir reden heute über das Thema Zivilgesellschaft unter Druck. Sarah Schröder hat vorhin schon um 9 einen Workshop dazu gegeben und der war wunderbar. Ich hoffe, ja, wir sehen sogar ein paar Gesichter von vorn, sehe ich glaube ich auch wieder. Wunderschön. Schön, dass ihr heute hier seid. Schön, dass ihr heute mit uns diskutieren wollt. Meine Gäste sind einmal Sarah Schröder. Sarah Schröder kommt aus Grimma, hat dort das Dorf der Jugend mit aufgebaut, einen soziokulturellen Space, der auch Spitzenfabrik genannt wird. Und sie ist Teil von Perspektive Ost. Mit diesem Projekt ist sie, was hast du vorhin gesagt, 28 NGOs hat sie besucht in ganz Ostdeutschland, will sie sichtbar machen, hat sie interviewt, hat auch so ein kleines Heftchen herausgebracht, das ihr vielleicht später ja auch, das will ich hier nochmal verteilen, also gegen Spende, gerne 5-20 Euro, ist die Spendenempfehlung, wurde mir gesagt. Und dann haben wir noch einmal Andreas Rosen mit einer Westperspektive da. Andreas Rosen ist Co-Geschäftsführer der Nord-Süd-Brücke, hat sich früher in Anti-Apartheids-Bewegung engagiert. Danke dafür und kennt sich aus in Ost- wie Westdeutschland, was die Zivilgesellschaft angeht, weil du schon für verschiedene Strukturen gearbeitet hast. Also heute so eine bisschen weitere Perspektive für uns. Ich will mich jetzt nochmal an unsere ZuschauerInnen wenden, weil das heißt ja Ost trifft West und ich habe jetzt eine Zuschauerin, ja ihr schaut zu, aber Zuhörerin, ja führt euch einfach alle angesprochen. Ich will mal gucken, wie ist denn hier die Verteilung zwischen Ost und West? Wer ist in Ostdeutschland geboren? Hebt gerne mal die Hand. Ja, und wer ist in Westdeutschland geboren? Okay, für die ZuhörerInnen so ein Verhältnis, ja, 1:10. Also für Westdeutschland, wir sind heute also westdominiert. Und wer ist nach der Wende geboren? Ah, der ganze hintere Raum meldet sich. Wer ist vor der Wende geboren? Der ganze vordere Teil des Raumes meldet sich, sehr schön. Und dann, heute geht es ja um die Zivilgesellschaft. Wer engagiert sich? Im Allgemeinen, wer ist Teil der Zivilbevölkerung, die sich engagiert, ehrenamtlich? Ja, das sind, sage ich mal so, zwischen 70% und 80%, so wie es sich für gute Taz-Leserinnen und Hörerinnen gehört. Dann steigen wir sofort ein. Wer uns öfter hört, weiß, dass das der Anfang immer ist Happy News. Das ist unsere erste Kategorie. Und dann wende ich mich an euch. Mag jemand von euch anfangen? Gibt es eine Nachricht oder etwas aus eurem Alltag, aus der letzten Woche, was euch positiv gestimmt hat? Nachrichten abseits der Politik vielleicht?
Sehr persönlich. Also erstens muss ich sagen, ich hätte mich noch besser vorbereiten müssen, weil ich wusste nicht, dass du mit Happy News anfängst. Aber Happy News für mich ist als Vater, mein mittlerer Sohn war gestern auf seinem ersten Konzert in der Columbia-Halle und es ist alles gut gegangen. Also das ist ja, ich habe mir den Text durchgelesen, das ist Rap Car, vielleicht kennen die Jüngeren, die hier im Raum sind. Also das sind Kreuzberger Rapper. Und da stand was drin, dass die sozusagen auch jede Nacht lang in der Mitte zusammenkommen und dann ordentlich, wie wir früher sagten, Pogo, aber heute gibt es einen anderen Begriff dafür, den ich nicht verstanden habe, den musste ich erst bei meinem Neffen nachfragen, was der bedeutet. Aber es ist alles gut gegangen. Das wäre jetzt so meine Happy News von gestern Abend.
Das ist doch auch wunderbar. Ich glaube, das ist sehr aufregend, das erste Mal, oder? Aber du hast ja auch mehrere Kinder. Ist ja, jemandem gleich aufregend?
Nee, ist es bei jedem anders.
Ah, okay.
Also, jetzt mal, du auch, wenn du Mädchen und Jungen hast, ist es immer anders. Also, es ist immer einmalig.
Toll. Also, ich sehe hier Lächeln in den Gesichtern. Ich glaube, das war eine tolle Nachricht. Sarah, wie sieht's bei dir aus?
Die ist auch sehr, na, wie sagt man, projektbezogen vielleicht. Das ist jetzt nicht durch die großen Medienhäuser gegangen. Und vielleicht geht's dann auch durch die großen Medienhäuser. Wir haben die vergangene Woche am Dienstag unsere große Westtour gestartet, ironischerweise in Görlitz. Es ist zwar geframed von Perspektive Ost mit dem Film, den wir gedreht haben und dem Magazin, was wir geschrieben haben, mit den Interviews, die wir mit den Projekten geführt haben, quasi durch mehrheitlich Westdeutschland zu fahren, aber wir fahren auch in ostdeutsche Bundesländer, wenn die Bock auf uns haben. Und in Görlitz hatten wir am Dienstag unsere erste Veranstaltung und es war total nett, weil alle Projekte anwesend waren, die wir auch in Ostsachsen besucht haben.
Ach, cool.
Und eine zweite Good News ist, dass ein anderes Projekt, was wir besucht haben in Kahla, das ist im Saale-Holzland-Kreis in Thüringen, das ist eine antifaschistische Initiative, die haben sich lange, lange vorgenommen, einen eigenen Raum aufzumachen und haben jetzt mit Kahla Courage letzte Woche tatsächlich geschafft, einen eigenen Raum aufzumachen, den sie jetzt selbst verwaltet. Dort gestalten und da ganz viele verschiedene politische, aber auch kulturelle Angebote machen. Das ist natürlich total großartig, dass es jetzt Kahla Courage gibt. Also wenn ihr mal in Kahla seid, dann gestattet denen doch mal einen Besuch ab, weil das ist natürlich gerade unter den aktuell politischen Zuständen, ohne da jetzt zu viel vorwegzugreifen, eine total krasse Errungenschaft, in jetzigen Zeiten einen neuen Raum für sich zu erschließen und den zu bespielen. Das ist richtig großartig. Also liebe Grüße an der Stelle.
Starten wir jetzt, glaube ich, sehr positiv in diesen Podcast und dann gehen wir rein in die zweite Kategorie, Mauergeflüster. Hier möchte ich erstmal ein paar Zahlen zum Thema Zivilgesellschaft droppen. Bundesweit existieren etwa 657.000 zivilgesellschaftliche Organisationen. Die Engagementsquote liegt im Osten bei 37% und im Westen etwa bei 40,4%. Also ist schon relativ ähnlich. Von rund 24.200 Stiftungen bürgerlichen Rechts in Deutschland haben leider nur etwa 7,3% ihren Sitz in Ostdeutschland, während 88,6% in Westdeutschland ansässig sind. Unternehmen in Ostdeutschland spenden im Schnitt rund 9.000 Euro, in Westdeutschland spenden sie im Schnitt 16.000 Euro. Ostdeutsche Organisationen sind stärker auf staatliche Förderung angewiesen und erwarten häufiger Unterstützung vom Staat als westdeutsche Organisationen. Und über 50% der ostdeutschen Organisationen kooperieren mit Unternehmen im Westen, sind es 42%. Ja, dann die Frage an euch. Hat euch davon irgendwas überrascht? Also ich habe dich im Augenwinkel die ganze Zeit nicken sehen, aber hat dich irgendeine Information überrascht?
Also mich hat in der Tat nichts überrascht. Wir als Stiftung Nord-Südbrücken sind ja eine von diesen 7,3%, die im Osten sind. Und was mich in der Tat ein bisschen überrascht hat, ist die Engagementquote, dass die so annähernd, sagen wir mal, ähnlich ist mit 37% und 40%. Ansonsten, was auch die Durchschnittsspende angeht, ist es echt ein Dauerbrenner, dass die Durchschnittsspende in Ostdeutschland deutlich geringer ist als in Westdeutschland. Und das heißt natürlich auch für Vereine, also weniger Möglichkeiten, Eigenmittel zu generieren. Auch die Tatsache, dass sie also in Ostdeutschland mehr auf staatliche Mittel angewiesen sind, ist zumindest für den Bereich, den ich überblicken kann, die Entwicklungspolitik, trifft es voll zu. Und da ist es interessant, dass es vor allen Dingen also bundesstaatliche Mittel sind, die auch kommen und wo es sozusagen auch seitens des Bundes und der, in dem Fall ist das Engagement global, finde ich eine sehr hohe Sensibilität für die besondere Situation in Ostdeutschland, was die Kontextbedingungen angeht, gibt. Das ist eigentlich jetzt meine positive Nachricht noch nachgeschoben, die nicht so privat ist. Also insofern hat mich eigentlich da nicht viel überrascht.
Sarah, dich wahrscheinlich auch nicht.
Nee, überrascht hat mich das nicht. Und ich glaube, es sind ja auch so Fakten. Also als wir Perspektive Ost gegründet haben, war das unter der Idee oder ein Bestandteil dessen war, dass ich in den vielen Jahren Engagement, die ich jetzt schon hinter mich gebracht habe, auch viele spannende Leute getroffen habe und auch immer mal wieder dieses Gespräch darüber führe, naja, wie geht's jetzt mit ostdeutscher Zivilgesellschaft weiter? Wir brauchen irgendwie Kohle, die staatliche Finanzierung wird immer dünner und eigentlich rechnet niemand mehr damit, dass die quasi für immer existent bleibt, zumindest in dem Umfang, wie sie jetzt da ist. Und wir sehen ja auch schon, dass da massiv rückgebaut wird. Das heißt, die Frage nach, wo kriegen wir irgendwie Kohle her für die Arbeit, die gemacht werden muss oder zumindest die Orte, die erhalten bleiben sollen, um so soziale Infrastruktur aufrechtzuerhalten, die führt einen unweigerlich irgendwie immer wieder in den Westen. Also ich habe da sehr oft auch gehört, naja, wo wird denn jetzt geerbt in den nächsten 10 Jahren? Und das wird natürlich, also auch die Frage nach Erbe ist ja total entscheidend, ne? Also wo sitzt denn das Geld, was man im Zweifel für so Methoden wie Fundraising oder sowas, also durch so eine, man kann ja sagen, zivilgesellschaftliches Engagement ist für alle wichtig in der Zivilgesellschaft und generell in der Gesellschaft. Deswegen sollte das quasi auch unterstützt werden durch zivilgesellschaftliche Finanzierung. Also jetzt mal salopp gesagt, wenn wir alle zusammen 2 Euro in den Topf schmeißen jeden Monat, dann können wir davon richtig viele geile Projekte machen, die irgendwie unseren sozialen Nahraum erweitern und irgendwie auch ja wertvoll erweitern und für uns das Leben besser machen. Und gleichzeitig ist das ja nicht so. Also es spenden ja eben nicht alle Leute irgendwie 2 Euro im Monat, um das zu tun. Das heißt, man muss ja gucken, wie kann man gezielt ja diese soziale Verantwortung auch monetär ausdrücken und wo muss man dafür hingehen. Und das war auch Bestandteil dessen, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen in die alten Bundesländer mit dieser Tour und wollen gemeinsam mit Polylux, ich weiß nicht, ob ihr den Verein kennt, das ist ein Verein, der sich gegründet hat, um niedrigschwellig Personen, Initiativen und Vereinen die Möglichkeit zu geben, Geld aufzustocken, weil das ist ja häufig in diesen Fördermitteln auch sehr projektbasiert und schwierig und hochschwellig. Und Polylux hat so ein bisschen mit als erstes versucht, das leichter zu machen, weil man kann denen eine Mail schreiben, sagen, das ist mein Projekt und dann bekommt man Geld dafür, wenn es einen antifaschistischen Zweck zum Beispiel hat. Und das zum Anlass zu nehmen, zu sagen, hey, wenn ihr nicht wisst, wohin mit eurem Erbe, dann gibt's wirklich gute Stellen, die ihr damit unterstützen könnt und da ist euer Geld sehr gut angelegt. Und das wollen wir quasi mit dieser Tour auch so ein bisschen untermauern und nochmal ganz praktisch an die Hand geben und zeigen, hier, was passiert in dem Osten, warum ist es so wichtig, dass das erhalten bleibt, welche Strategien müssen auch in so demokratischer Resilienz in den Westen transferiert werden, politisch, aber auch, was braucht es jetzt aus den Bundesländern, wo Menschen nun mal monetär besser situiert sind, um diese Strukturen auch erhalten zu können.
An der Stelle will ich nochmal Danke sagen an die liebsten Tatzler, die es gibt, denn meine Stelle ist komplett spendenfinanziert und das funktioniert nur wegen euch. Danke einmal darauf und dann Andreas Wurzler.
Also dann sage ich nur mal, also ist total wichtig, aber wir sollten sozusagen den Staat aus seiner Verantwortung der Finanzierung der Zivilgesellschaft nicht entlassen. Das ist sozusagen auch eine Erfahrung. Ich bin ja jemand, der von der Entwicklungspolitischen Stiftung kommt. Sagen wir mal, wir fördern ja zum Beispiel auch in Asien, Afrika, Lateinamerika Projekte. Die erste Frage, die wir immer stellen, wenn sozusagen Mittel beantragt werden für einen Schulbau, ist zum Beispiel, was macht der Staat? Ja, insofern ist es total wichtig, darauf zu pochen, dass das verdammt nochmal die Pflicht des Staates ist, Zivilgesellschaft in Deutschland und anderswo zu finanzieren.
Finde ich auch sehr wichtig. Wir hören hier auch Zustimmung aus dem Publikum. Gehen wir aber nochmal einen Schritt zurück, weil ich würde gerne wissen, wie seid ihr denn überhaupt zum Engagement gekommen?
Ich bin immer so ein bisschen nicht überrumpelt von der Frage, aber ich habe richtig oft nicht das Gefühl, dass ich mir das ausgesucht habe. Also ich bin in Grimma zur Schule gegangen, ich bin in einem noch kleineren Dorf rundherum aufgewachsen und ich bin ja in eine bestehende rechte Hegemonie reingeboren worden. Und ich habe angefangen, mich politisch zu engagieren, da war ich so 14. Und zu der Zeit war 2014, also das Jahr vor dem Sommer der Migration und eben so mit 2015, dem Erstarken von Pegida und Legida in Sachsen, auch mit einer Bürgerbewegung in Grimma. Ich hatte nicht das Gefühl, dass man sich das aussuchen kann. Also es ging quasi, der Alltag war ja dadurch geprägt, dass mindestens 2-mal die Woche mehrere 100 wütende Menschen durch die Straßen gezogen sind und sich auf Kosten der Leben von anderen Menschen quasi da ihren Montagnachmittag verbracht haben und aufs Übelste gehetzt haben und so. Und es war jetzt nicht, also es gab nicht die Möglichkeit zu wählen, entscheide ich mich jetzt, also für mich persönlich gab es nicht die Möglichkeit zu wählen, entscheide ich mich, also ignoriere ich das jetzt oder mache ich da jetzt was dagegen? Und ich hatte in dem Fall auch ein bisschen Glück, dass es in meiner Schule auch noch andere Leute gab, denen es genauso ging. Also wir haben dann tatsächlich auch angefangen, über die Initiative Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage, so Gleichgesinnte zu suchen. Ich weiß nicht, ob euch das geläufig ist, das Konzept. Das ist ja vom Netzwerk für Demokratie und Courage initiiert worden als Schulprojekt, wo dann im ersten Schritt 70% der an der Schule Tätigen, also SchülerInnen, Lehrkräfte, aber auch die Personen, die beispielsweise da hauswirtschaftlich tätig sind oder HausmeisterInnen oder so, unterschreiben müssen, sich zu so einem demokratisch selbst couragierten Selbstverständnis zu unterzeichnen und zu sagen, dass sie sich quasi bewusst gegen Diskriminierung und menschenverachtende Haltung einsetzen. Und darüber haben wir quasi eine Projektgruppe gegründet und dann war das auch ein bisschen Glück, in Anführungsstrichen, dass es so wenig soziale Räume gab in Grimma und in der Schule durften wir uns nicht treffen. Und dann sind wir halt beim örtlichen Jugendhaus gelandet, wo ein total fitter Jugendsozialarbeiter tätig war. Und der hat uns dann das Projekt Durf der Jugend vorgestellt. Und das war halt sehr, ja, sehr griffig für uns und war für uns gut anwendbar, so ein Freiraum, den man gestalten kann. Und das war aber von Anfang an auch immer ein explizit politisches, antifaschistisches Projekt, weil es auch in so Rahmenumständen stattgefunden hat, in denen halt jede Woche mehrfach hetzende Rechte und Neonazis auf die Straße gegangen sind mit drohender Gewalt und verbaler Gewalt in physischer und auch physischer Form, so rum, verbale Gewalt und physische Gewalt. Genau, das heißt, dieser Anspruch war von Anfang an bei dem Projekt dabei. Deswegen stolper ich immer so ein bisschen über diese Frage, weil ich manchmal so denke, ja, irgendwie, also manchmal hat man mit 14 noch was anderes zu tun, als jetzt zu sagen, okay, ich widme mein Leben der Politik. Aber genau, ich finde, man sollte auch nicht vergessen, dass es ehrlicherweise auch hätte anders laufen können. Also ich würde sagen, ich bin eine sehr engagierte Person, aber hätten mich falsche Leute angesprochen, hätte ich mich auch für andere Zwecke engagieren können.
Das geht tatsächlich im ländlichen Raum sehr, sehr schnell. Vor allen Dingen, wenn so Hegemonien und Mehrheiten entstehen, wo man denkt, also ne, ich kenne das auch noch aus meiner Jugend, dass ich so Nazis aus Freunden, als Freunde wieder zurückgewonnen habe, weil das so eine Zeit war in den 90ern, wo Leute gesagt haben, also gerade Männer, es gab so ein ganz krasses Männlichkeitsbild und man wollte irgendwie dazugehören, man wollte sich aufgehoben gefühlt wissen. Und unsere Eltern haben ja versucht, selbst auf die Füße zu kommen. Also wir waren relativ frei. Und dann habe ich dieses Phänomen beobachtet, dass da einfach die coole Jugendkultur von Nazis halt gerade war. Und es hieß auch teilweise fressen oder gefressen werden, also auf die Fresse bekommen oder verteilen. Und dann war man lieber auf der anderen Seite. Ob man jetzt das Bild geteilt hat oder nicht, ist nochmal eine ganz andere Frage. Und deswegen diskutiere ich heute auch immer mit westdeutschen Aktivistinnen, die sagen, alle sind Nazis. Wo ich sage, ich weiß nicht, wenn du da aufgewachsen bist, wo ich aufgewachsen bin, dann ist das nicht so einfach. Wenn ich die Leute wieder zurückgewinnen kann, dann liegt da kein Weltbild dahinter, sondern sie haben nur Anschluss gesucht. Und das hat doch ganz andere Gründe, als jetzt einfach zu sagen, ja, die sind schlechte Menschen. Sarah, guck mal, du hast dich angefangen mit 14 zu engagieren in einem schon von rechts geprägten Raum oder Umfeld, ne? Aber hattest du keine Angst? Hättest du nicht auch sagen können, boah, das ist mir zu gruselig? Oder jetzt immer diese Gewalt und ich halte mich da lieber raus? Was hat dich dazu getrieben, doch weiterzumachen?
Genau, also einerseits ist es, glaube ich, eine Sturheit und andererseits ist es aber auch sehr viel das Kollektiv. Also so andere Personen in meinem Umfeld zu haben, Freundinnen zu haben, wo man dem Ganzen dann gemeinsam begegnet, das ist ja eine enorme Stärke, weil dann kann man sich quasi auch gegenseitig halten. Und das waren ja trotzdem auch, also ich meine, mit 14 ist man super pubertär, da will man auch dazugehören. Und das ist natürlich auch so eine selbstverstetigende Strategie, also nicht Strategie, sondern so ein Mechanismus, ne? Also man findet dann Leute, die findet man cool, die finden einen auch cool, man macht zusammen coole Sachen, das schweißt total zusammen. Man schafft sich irgendwie so einen eigenen Raum bei einer alten Spitzenfabrik, das ist ja eine alte denkmalgeschützte Ruine gewesen, also die ist nicht eingefallen, aber sehr baufällig, könnte man sagen, man muss sie sanieren. Und das ist ja auch, wenn du da irgendwie den ganzen Hof voll einen Kanalschacht aushebst, eine Woche lang und dich da übelst Dreck machst, um irgendwie Strom zu verlegen, das schweißt ja auch enorm zusammen. Und ich würde sagen, diese Verbindung in diesem Freundinnenkreis, den wir damals da geschaffen haben mit dem Projekt rund um das Durf der Jugend, der auch diese erste Generation davon darstellt, das hat ja einen enormen Zusammenhalt und auch eine total starke Kraft gegeben und so eine Stärke auch ausgedrückt, sich gegen quasi alles, was rundrum war, behaupten zu können, weil man war ja nicht alleine damit. Also man hatte ja Räume, in denen man das teilen konnte und ich glaube, wir waren auf jeden Fall keine Profis darin, das zu verarbeiten und es ist ja auch nochmal eine andere Generation, weil es eben nicht die 90er waren, sondern halt die Kids von den 90ern, also mit denen wir dann beschäftigt waren und mit denen wir im Klassenzimmer saßen, aber ich glaube, das hat auch so ein bisschen geholfen, ja, zumindest zu verstehen, was man gegenseitig so erlebt. Und nicht, also da gab es jetzt noch nicht so eine super Ansprache, wie das vielleicht heute ist. Und viele Netzwerke gab es auch noch nicht, wie man darüber redet, was da passiert. Aber es gab zumindest die ersten Räume, in denen man sich so gesehen gefühlt hat, wo man klar gehabt hat, okay, wir wissen alle, wofür wir hier stehen und wir wissen auch, was wir da rundherum erleben, aber wir sind damit nicht alleine.
Und wie war das bei dir, Andreas? Ist ja nochmal eine andere Zeit, eine andere Generation. Gibt es da Parallelen oder hat das bei dir ganz anders angefangen?
Also es gibt sowohl Parallelen als auch deutliche Unterschiede. Ich glaube, der größte Unterschied zu dir, Dennis, oder auch zu dir, Sarah, ist, ich konnte es mir aussuchen. Also ihr habt ja beide gerade eben klar gemacht, also dass ihr in einer Situation wart, wo ihr, sagen wir mal, im gewissen Sinne nicht wegkonntet. Ne? Bei mir war das so, ich konnte es mir aussuchen. Ich komme vom linken Niederrhein und bin eigentlich sozusagen über den Spiegel meines Vaters sozialisiert worden, weil da waren so Berichte über damals El Salvador, Militärdiktatur, Pinochet in Chile und das Rassistenregime in Südafrika. Und ich habe diese Berichte gelesen im Spiegel meines Vaters und fand es einfach empörend. Also sowohl den Rassismus als auch die Diktatur, als auch die Todesschwadronen. Und das war für mich so ein Punkt, wo ich sozialisiert wurde, politisch, also so für Themen von weltweiter Gerechtigkeit. Ne? Aber es war auch so ein bisschen ähnlich, also das Alter war ähnlich, 14, 15, Ende der 70er Jahre. Manche erinnern sich, Franz Josef Strauß, das war, glaube ich, ne, Kanzlerkandidat der CSU, CDU. Da haben wir an der Schule mobilisiert dagegen, zumal er auch in einer unserer Schulen sprechen wollte. Franz Josef Strauß als also wirklich reaktionärer Kandidat. Dann gab es natürlich, und das ist so ein bisschen anschlussfähig, was du sagtest, Sarah, selbst in Neuss gab es ein besetztes Haus oder zwei. Also auch in den 90er Jahren. Und also so als 14-, 15-Jähriger habe ich da auch einen Raum gestrichen und habe mich da total gut gefühlt. Also ich meine, es ist jetzt, und das ist, glaube ich, der Unterschied. Also ich bin da hingegangen, habe einen Raum gestrichen mit ein, zwei anderen Leuten und das war es dann aber auch. Und dann habe ich so diese Geschichte gehabt, ey, ich war im besetzten Haus dabei. Das ist viel brüchiger als bei dir jetzt sozusagen, wo ihr die Fabrik aufgebaut habt. So, ne? Aber sagen wir mal, der wesentliche Unterschied ist, glaube ich, dass man sich das in Westdeutschland zu meiner Zeit aussuchen konnte. Ernsthafter wurde das dann tatsächlich während des Studiums. Also da war die eigentliche Politisierung. Also zwischendurch, du hast es eben auch mal erwähnt, war ich dann auch auf anderen Wegen unterwegs so und dann erst mit dem Studium und dann auch zufällig, weil ich einen Prof aus Südafrika hatte, der exiliert war, bin ich so mit Kontakt gekommen mit Südafrika und diesem Unrechtsregime, was ich ja vorher schon aus dem Spiegel meines Vaters kannte. Und dann haben mich wirklich nachhaltig die Schriften von Steve Biko, ich weiß nicht, wer im Raum hier kennt Steve Biko?
Ah, mehr als gedacht.
Genau, mehr als gedacht. Also ich habe die Schriften von Steve Biko gelesen. Einige von uns haben auch diesen Film gesehen, diesen Film von Sir Richard Attenborough, Cry Freedom. Übrigens hochinteressant, die haben vorher eine Marktstudie gemacht. Wer interessiert sich für das Leben eines schwarzen Freiheitskämpfer? Wenig. Wer interessiert sich für die Freundschaft eines weißen Journalisten, der auf der richtigen Seite stand und einem schwarzen Freiheitskämpfer? Die Mehrheit. Deswegen ist der Film auch so. Aber er hatte auf jeden Fall einen mobilisierenden Charakter. Und vor allen Dingen die Schriften von Steve Biko waren einfach umwerfend für mich im Sinne der Erkenntnis von Kolonialismus und Rassismus. Und Befreiungskampf so. Und das hat mich dann eigentlich begleitet bis heute, also sozusagen.
Okay. Für mich war das ja spannend, als du meintest, dass du dich in der Anti-Apartheid-Bewegung engagiert hast, weil mir war gar nicht bewusst, dass es das in Deutschland auch gab. So als Nachwendegeborener, ne? Da war ich vielleicht selbst auch ein bisschen ignorant. Und jetzt schließen wir mal da nochmal an, wo ihr gerade schon hin wolltet oder gerade schon wart, weil es heute eine kurze Folge, deswegen muss ich heute ein bisschen schneller machen. Was begegnet dir denn in deiner Arbeit für Realitäten in der Zivilgesellschaft? Aus Berlin heraus, wie findest du Ostdeutschland Zivilgesellschaft vor, wenn du mit denen arbeitest? Was sind so die Ausgangsbedingungen?
Okay, ich hole jetzt ganz kurz aus. Sagen wir mal, als Kind der sogenannten Anti-Apartheid-Bewegung habe ich erst für eine West-Berliner NGO, Weltfriedensdienst, gearbeitet. Dann war ich 3 Jahre in Südafrika und habe eine irrsinnig, also vitale Zivilgesellschaft, die das Apartheid-Regime mit niedergerungen hat, kennengelernt. Dann bin ich zurückgekommen und bin seit 20 Jahren mittlerweile bei der Stiftung Nord-Südbrücken, die eben in ganz Ostdeutschland ungefähr 300 Vereine fördert. Ja. Und sozusagen, wir sitzen zwar in Berlin, ja, aber die Arbeit, die Sarah beschreibt, ja, also ist genau die Arbeit, vor der ich die allertiefste sozusagen Ehrfurcht und Respekt habe, weil sie einfach sozusagen eine Arbeit machen, die wir uns in Berlin kaum vorstellen können, unter welchen Bedingungen die ablaufen, finanziell sozusagen alltagsbedingt mit dem ganzen Gegenwind, den es da gibt und gleichzeitig mit einer unglaublichen Kreativität. Ja, und das ist im Prinzip, finde ich, sozusagen auch nach wie vor noch aus Berlin heraus die Wahnsinnsaufgabe, das zu vermitteln und klarzumachen, weil das sehen einige Leute oder die meisten Leute immer noch nicht, sagen immer so relativierend, Rassismus gibt's überall. Natürlich gibt's Rassismus überall, weil das irgendwie der Rassismus der Mitte ist. Aber diese besonderen Bedingungen, unter denen in Ostdeutschland sich engagiert und gekämpft wird, sehen die wenigsten. Wir haben im letzten Jahr versucht, hier aus Berlin heraus im Vorfeld der drei Landtagswahlen über Hand in Hand Busse zu mobilisieren. Und es war zwar Sommer, aber es war so unglaublich schwer, einen Bus nach Bautzen mussten wir absagen. Also es war, du findest sozusagen nicht mal 70 Leute, die klar haben, okay, ich spende jetzt sozusagen meinen Samstag und fahre mal nur zur Unterstützung. Und wir fahren auch alle wieder weg. Das ist auch der große Unterschied. Ja, das ist der große Unterschied. Aber nur mal, um klar zu machen, wir kommen hier hin, wir unterstützen euch, wir knüpfen vielleicht Verbindung, so im Sinne von Sarah. Und das ist, glaube ich, noch eine Riesenherausforderung. Ja, also wir haben gleichzeitig hier in Berlin im Dezember 3.000, 6.000 Leute auf die Straße gekriegt, als die dämlichen Nazis durch Friedrichshain marschiert sind. Ja, das waren irgendwie 30 Hanseln. Und sagen wir mal, diesen Perspektivwechsel, glaube ich, der, also an dem versuchen wir als Stiftung auch mitzuarbeiten. Und das ist, glaube ich, noch eine Herausforderung auch in unserem Thema.
Sarah nickt ganz fleißig und ich würde sagen, das ist nicht nur so ein Berliner Ding, das kennen wir aus Sachsen auch, also aus Leipzig schon zu mobilisieren in die ländlichen Räume ist teilweise sehr schwer. Was hast du denn jetzt in deiner Tour durch Ostdeutschland wahrgenommen? Was sind denn so die Ausgangsbedingungen mit oder die größten Herausforderungen, mit denen die Organisation zu kämpfen haben?
Also ich glaube, wenn ich die so beschreiben müsste, in dem, wie ich sie jetzt erlebt habe oder in dem, was auf ein, also ganz kurz, wir haben 28 verschiedene Initiativen in allen 5 ostdeutschen Bundesländern besucht. Die sind alle ganz verschieden. Also die machen auch ganz unterschiedliche Politik. Damit wollten wir nicht irgendwie so eine Vollständigkeit erreichen, weil das ist nicht möglich, weil da bräuchte ich wirklich noch 10 Sommer, um irgendwie alle einmal besuchen zu können. Aber nur um zum Verständnis, natürlich ist auch von Politikfeld zu Politikfeld die Herausforderungslandschaft teilweise unterschiedlich. Also da gibt es schon auch spezifische Sachen oder die Lage in Thüringen mit einer Linken in der Regierung ist manchmal eine andere als in Mecklenburg-Vorpommern. Oder wenn es große Fußballvereine rundherum gibt, die eine starke Neonazi-Szene haben, dann ist die Lage auch manchmal im Kleinen eine andere als jetzt vielleicht an Orten, wo es das nicht gibt. Und trotz dessen gibt es natürlich auch Dinge, die sie sehr eint. Ne? Also ich glaube, diese krasse Prekarisierung eint alle Vereine. Die letzten Jahrzehnte haben daraus bestanden, dass sich diese Vereine so, oder diese, das sind ja nicht nur Vereine, es sind ja auch teilweise Privatpersonen oder einfach Initiativen, die keine Rechtsform haben, die haben sich auf eine Art daran gewöhnt, mit dem, also diese Mangelverwaltung mitzumachen und mit dem zu arbeiten, was es gibt. Also die Mittel, die nie reichen, die Mittel, die immer sehr kurzfristig sind oder maximal irgendwie das längste in Sachsen sind jetzt die 3 Jahre. Durch Orte der Demokratie gewesen und das war schon, das wurde schon als innovativ gehandelt, dass Demokratieprojekte 3 Jahre dauern. Also, naja. Genau, und daran wurde sich jetzt sehr lange gewöhnt und jetzt sind alle irgendwie total Profis auf ihre Weise da drin, das zu machen und ihre Arbeit damit zu sichern. Und jetzt wird das alles wieder stückweise entzogen. Das heißt, da gibt es auf jeden Fall, weil diese Mittel eingedämmt werden, weil die nur legislaturweise funktionieren, jetzt werden neue Landtage gewählt oder es gibt keine Haushalte, weder im Bund noch im Land. Das heißt, keiner der Vereine kann sich leisten, die Leute aus Eigenkapital zu bezahlen gerade. Alle sind irgendwie so on hold, weil sie gerade nicht wissen, wie sie ihre Angestellten finanzieren sollen und die Banken nicht auszahlen, solange sie nicht das Go von den Landtagen und den etc. pp. Das dauert jetzt zu lange, das kürzen wir ab. Und trotzdem haben sie irgendwie so, du hast es gerade schon so nett formuliert, als so kreative Lösung gefunden. Ne? Also ich glaube, was diese Vereine und Initiativen alle eint, ist, dass sie gelernt haben, sich so durchzubeißen und dass sie ihre Arbeit stabil und stetig machen, auch trotz der widrigen Umstände, die sie umgibt. Und trotzdem habe ich bei der Tour auch wahrgenommen, und ich glaube, das ist jetzt auch kein Geheimnis, aber da, ich habe eine große Müdigkeit wahrgenommen. Und ich glaube, das ist was uns auf jeden Fall Sorgen machen sollte, weil dass immer kreative Lösungen gefunden werden für egal wie schlimm die Umstände rundherum sind und dass die Leute enorm resilient geworden sind mit allem, was sie umgibt, egal ob das ganz im Nahen oder ganz fern durch so verwalterische Finanzsachen ist oder so. Da gab es Wege und gibt es auch immer Wege, die irgendwie zu lösen und da was Stabiles draus zu machen. Ich glaube, diese Resilienz ist eine enorme Stärke, die sich über viele Jahre hart erkämpft wurde und die jetzt untereinander gut geteilt werden muss und wo auf jeden Fall andere Vereine und Aktive auch in den alten Bundesländern viel von sich abschauen müssen und sich ein dickes Fell wachsen lassen müssen. Aber diese Müdigkeit ist schon was mir Sorgen macht, weil das einfach auch zeigt, dass das nicht mehr, also dass das auch endlich sein kann und dass das kein selbstverständliches Tun ist von, naja, das haben die ja schon immer gemacht und die Zeiten waren schon immer schlimm und wovon reden wir eigentlich? Ja, aber die Leute sind irgendwann abgekämpft und es gibt niemanden, der nachkommt. Es gibt, wenn ich das Projekt verlasse, dann geht es nicht selten einfach den Bach runter, weil es niemanden gibt, der nachwächst und es gibt niemanden, der tauscht. Sondern die Leute müssen sich immer entscheiden, wenn ich es nicht mache, macht es kaum jemand anderes. Also muss ich bleiben, bis ich nicht mehr kann. Und dafür haben wir noch keine gute zivilgesellschaftliche Antwort gefunden über die neuen Bundesländer hinaus. Und ich glaube, das ist was, was mich schon sehr, ja, das bewegt mich sehr und das treibt mich auch um, weil ich da keine guten Antworten gehöre von Leuten, mit denen ich drüber rede, die, ja, bis auf zum Beispiel Geld. Und damit meint, also ich finde es total gut, dass du das vorhin gesagt hast, ich will den Staat gar nicht aus seiner Verantwortung nehmen. Der hat seine Verantwortung zu erfüllen. Ich weiß nur manchmal nicht, wie verlässlich das sein kann und wie lange wir Zeit haben, das zu überbrücken.
Also danke, Sarah. Also zwei Punkte mit der Erschöpfung. Das ist, glaube ich, echt ein riesen Thema. Es gibt einen wunderbaren Zusammenhang, der heißt Solidarischer Osten. Ist übrigens auch ein cooles Projekt von Unteilbar. Also erinnern sich auch viele dran. Und hat sich erhalten, anders als Unteilbar, die sich als Gesamtstruktur wieder aufgelöst haben, hat der Solidarische Osten sich erhalten. Und die machen einmal im Monat, treffen die sich zu einer WIKO. Und da waren genau diese Punkte, die du sagst, also nach der Bundestagswahl, aber auch schon nach den drei Landtagswahlen in Ostdeutschland, wirklich, also greifbar, diese Erschöpfung, ja, also sozusagen diese Dauerfrustration und dann geht's nochmal schlimmer von den Ergebnissen her, ne? Das ist so der eine Punkt. Ich glaube ja, also, oder meine These an dem Punkt wäre, mehr Solidarität aus Westdeutschland. Sage ich einfach jetzt mal so rein und beziehe es sozusagen auf meine eigene, sagen wir mal, Kontexte. Es gibt 16 Landesnetzwerke der Entwicklungspolitik für jedes Bundesland ein. Es gibt 10 im Westen und 6 sozusagen, wenn man Berlin dazu zählt, oder 5 in Ostdeutschland. Wenn nur 2 jeweils sozusagen solidarische Strukturen mit Besuchen, mit sozusagen, wenn angegriffen wird, dahin fahren, mit finanzieller Unterstützung, Arbeits, weiß ich nicht, Kooperation, dann wäre das schon mal ein Anfang, dass Leute sich vielleicht nicht so allein und ausgebrannt fühlen, also von den Strukturen her. Das ist also wäre sozusagen ein Ansatz. Der zweite Punkt, den ich nochmal sagen wollte, ist, es ist eigentlich noch beschissener, als jetzt gerade dargestellt wurde, weil die AfD nutzt mittlerweile auf kommunaler Ebene sämtliche Hebel, um Landesmittel oder Bundesmittel auszuschalten. 2 Beispiele, Freiberg, die haben eine 90-prozentige Finanzierung von einer Servicestelle, sagen wir mal, zu kommunaler EZ in Aussicht bekommen. 90%, ja. Aber die CDU zusammen mit der AfD im Stadtrat von Freiberg hat verhindert diese 10%. Und das ist nur ideologisch, das ist sozusagen nicht finanziell. 2. Beispiel aus Wurzen bei Leipzig. Da ging es um ein Programm und die Unterstützung eines Kulturzentrums in Wurzen für Kulturarbeit. Ja. Und da sollten neben der Landesfinanzierung nur 7.000 Euro vom Stadtrat eingebracht werden. Gleiches Spiel, CDU und AfD verhindern sozusagen diese Mittel. Ja. Also das ist, glaube ich, eine neue Dimension, je mehr, sagen wir mal, politische Wirkkraft die AfD da entfaltet, mit der wir uns auch auseinandersetzen müssen.
Würde ich direkt drauf eingehen. Ich habe nämlich in Vorbereitung auf die Sendung gestern einen Podcast von der AfD angehört. Das waren 50 Minuten Pain.
Oh.
Aber es gab 3 zentrale Punkte, die dort gesagt haben. Also es war direkt nach der Bundestagswahl, dass sie das aufgenommen haben. Und sie haben 3 Ziele ausgerufen, die sie gerne gerade organisieren möchten. 1, eine rechte Zivilgesellschaft aufbauen, sozusagen die 68er von rechts. 2. Punkt. Eine Parteienschule, um überhaupt Personal für eine Regierungsbeteiligung zu haben, weil im Moment sind sie noch gar nicht in der Lage dazu, haben sie selbst gesagt. Und 3, großflächig viele und große Büros der neuen Abgeordneten, um mit Veranstaltungen weiter in die Mitte der Gesellschaft vorzudringen. Und da bin ich halt an dem Punkt, also wenn wir jetzt nochmal von der Zivilgesellschaft so ein bisschen weggehen, ist dann ein Parteiverbotsverfahren nicht eigentlich auch Schutz der Zivilgesellschaft? Also wenn wir uns in Sachsen zum Beispiel angucken, wir sehen ja, wie aus Parteibüros heraus Strukturen aufgebaut werden, Netzwerke aufgebaut werden. Und es geht immer nicht gar nicht so, politisch stellen wir die AfD ja trotzdem inhaltlich. Ne? Das wird ja überall gemacht, das bringt nur nichts. Und das, was aber die AfD macht, ist ja über diese Strukturen und über diese Büros Netzwerke genau da aufzubauen, wo der Staat, wo wir nicht so stark sein können, weil zum Beispiel Mittel fehlen. Würdest du, wär das für dich noch mehr Grund eigentlich für ein Parteiverbotsverfahren, einfach um die Arbeit der Zivilgesellschaft auf gerade so ländlichen Räumen zu bestärken?
Also ich glaube, man muss ein Parteiverbotsverfahren genau als solches handeln, was es ist, nämlich ein Instrument. Und ich glaube, also grundlegend ist ja die AfD nicht nur ein Problem, weil sie quasi selber zivilgesellschaftliche Arbeit machen will. Das machen ja auch ganz viele andere extrem rechte Parteien, sei es der Dritte Weg oder auch die ehemalige NPD heute Heimat, die viel auch, also man unterschätzt, wie viel Gemeinwesenarbeit die machen. Die machen Hausaufgabenhilfe, die helfen beim Ein- und Ausräumen von Wohnungen, wenn Menschen umziehen, die helfen dabei, Sozialkostenabrechnungen zu machen. Also all das sind Phänomene, die auch von der extremen Rechten passieren. Und ich glaube, in diesem Netzwerk von außerparlamentarischer und parlamentarischer extremer Rechte kann man ja auch für die AfD ganz klar attestieren, dass die AfD einer der größten Sponsoren der außerparlamentarischen extremen Rechten ist. Also das Geld, das ist ja nachweisbar, fließt das in außerparlamentarisch militante Straßenbewegungen. Das ist auf jeden Fall, finde ich, ein stichhaltiger Grund dafür, warum die AfD als Partei verboten gehört. Und natürlich ist das AfD-Verbot, so denn es denn funktionieren würde, unter den Umständen, die gegeben sind und den neuen Mehrheiten beispielsweise im Bundestag, ein Instrument dessen, eine Zivilgesellschaft zumindest zum Durchatmen zu bringen. Ich glaube, man darf sich nur nicht vormachen, dass durch ein AfD-Verbot das Problem gelöst ist. Also weil wenn wir uns die Umfragen, die Studien angucken, sei es die Mitte-Studie oder die Leipziger Autoritarismus-Studie, dann muss man sich doch fragen, was spricht Menschen darin an, autoritären Tendenzen wieder so viel Zuspruch zu bekommen? Und wir haben es da mit über 30% zu tun oder wir haben es auch mit einer sehr hohen Demokratieskepsis zu tun. Wir haben es damit zu tun, dass Menschen nicht mehr in demokratische Institutionen und Systeme glauben. Wir haben es mit einer enormen sozialen Prekarisierung zu tun. Und wir reden ja auch schon länger nicht mehr, also das ist in manchen, also im medialen Diskurs, finde ich, merkt man das sehr stark, dass wir meiner Meinung nach glücklicherweise von diesen AfD-WählerInnen sind ProtestwählerInnen wieder weggekommen sind, weil ich glaube, man sollte die Menschen schon ernst nehmen in dem, was sie tun. Und ich meine damit nicht, dass jede Person, die die AfD wählt, Faschist oder Neonazi ist, aber ich glaube schon, dass es quasi zu weit davon wegführt, wenn man nur sagt, die machen das jetzt aus Protest, sondern man sollte schon auch ernst nehmen, in welcher Situation sich Menschen gerade befinden, die in Deutschland leben und unter welchen Umständen sie das tun. Und eine Skepsis dem gegenüber, was jetzt quasi regierende Parteien in den letzten Jahren getan haben oder eben auch nicht getan haben, das ist, finde ich, angemessen, nur ist die AfD darauf nicht die Antwort. Und ich glaube, da muss man auf jeden Fall ran und davor schützt einen auch so ein AfD-Verbot nicht, weil das wird ja die Meinung der Menschen nicht umdrehen. Und ich glaube, bei so einem AfD-Verbot muss man gut aufpassen, dass man nicht dieses Opfernarrativ bedient und dann quasi Menschen das Gefühl gibt, was wegzunehmen, sondern sehr plausibel argumentieren kann. Und das können wir hier in dem Raum, können das alle, warum wir die AfD nicht gut finden, warum das keine politische Alternative ist, etc. pp. Aber man muss es ja auch für die Menschen verständlich machen, die es quasi davon ausgehen. Deswegen würde ich sagen, ja, das AfD-Verbot mit einem Verbot der AfD als parlamentarische Instanz oder auch schon mit der Einschränkung ihrer finanziellen Mittel, also auch kein Geld für die Desiderius-Erasmus-Stiftung zu haben, wäre ein riesiger Vorteil und ein großer Gewinn. Und trotzdem ist es ein Werkzeug, was einer Zivilgesellschaft den Rücken stärkt, aber es ist nicht die alleinige Antwort darauf, warum sich Menschen in Deutschland zu autoritären und faschistischen Tendenzen hinwägen. Und das ist auch nicht die Lösung des Problems, was wir hier gerade haben, sondern das, was wir brauchen, ist eine enorme Investition in die soziale Frage, einen enormen Ausbau sozialer Infrastruktur. Wir brauchen ein ganz anderes, ganzheitliches Verständnis dessen, wie Menschen die demokratische Systeme aufrechterhalten sollen, wie sie das lernen, wie sie sich beteiligen können und wie auch Gestaltungsmöglichkeiten im Kleinen und im Großen für alle Menschen ermöglicht werden.
Es ist schwierig, tatsächlich euch Fragen zu stellen, weil ihr immer schon die Ursache des Problems und die Lösung in eine Antwort mit rein verpackt.
Aber zeiteffizient.
Ja, das seid ihr auf jeden Fall. Aber ich glaube, das ist auch ein wichtiger Punkt, was du gerade gesagt hast. Es geht bei dem AfD-Verbot nicht für mich darum, einen Großteil der Menschen dann irgendwie, als würden die dann nicht mehr recht sein, sondern es geht darum, eine Atempause zu verschaffen, dass auch Politik, und das muss sie dann auch leisten, ne, oder wir auch als Strukturen, in die Räume wieder vordringen, wo wir nicht sind, wo wir erst Freiraum gelassen haben für die AfD, dass sie überhaupt dort angreifen konnte. Weil genau das, so ist die Sozialdemokratie groß geworden, mit der Hilfe am Leben der Menschen, ne, Wohlfahrtsverbände, ne, man hat Leute unterstützt dabei, zu sagen, hier, du hast deinen Job verloren, wir gucken, dass du nicht verhungerst. So, dann, man hat jetzt auch bei der Linken gesehen, wo sie angefangen haben, wieder, ne, diese App einzuführen, wieder mehr auf, wie sozusagen, die Arbeit an den Menschen zu machen, das hat sie wieder stark gemacht. Und ich glaube, das ist das, was den Menschen fehlt ganz oft, was Politik auch wieder leisten müssen, den Unterschied im eigenen Leben zu merken.
Ja, ich halte mich kurz, aber ich möchte aus dieser Anprangerung nicht rauslassen, dass wir nicht vergessen dürfen, dass diese rechte Kulturpolitik funktioniert hat und dass nicht nur die AfD ein Problem ist, sondern auch die CDU und die CSU. sich sehr oft sehr falsch, also die haben sich so weit nach rechts entwickelt, das kann nicht, das AfD-Verbot ist nicht die Lösung dafür, dass sich eine Union dann hinstellen kann und sagen kann, so, und jetzt Deutschland aber konservativ, also das ist nicht, das sind keine Verbündeten mehr. Also das müssen wir schon auch in der Konsequenz mitdenken, zu sagen, okay, wer sind denn diese demokratischen Parteien, die tatsächlich Verbündete von Zivilgesellschaft, von Gesellschaft und demokratischer Teilhabe sind? Und eine Union muss dann zurückerzogen werden. Also das ist wesentlich.
Absolut. Und trotzdem möchte ich das nicht so komplett verallgemeinern, weil für mich ist es nicht die komplette Union. Ich hatte auch hier schon im Podcast Gerda Hassefeld zum Beispiel, und da war ich wirklich bei einer CSUlerin sogar überrascht, wie sozial sie ist. Aber sie ist auch Vorsitzende des DRK, also sie hat eine andere Perspektive drauf. Und ich glaube, das ist ein Flügel, den wir vielleicht auch von außen in der CDU stärken müssen, die wir mit einbinden müssen, damit die CDU auch wieder umziehen, ne? Andreas, wir müssen jetzt zu den Utopien kommen, sonst schaffen wir das nicht mehr. Wenn ihr euch die zivilgesellschaftliche Landschaft in 10 Jahren anguckt, wo sind wir dann? Was ist deine Utopie? Was wäre das Beste, was uns passieren kann in den nächsten Jahren?
Also ich knüpfe mal an das an, was Sarah gesagt hat. Wir haben die CDU vom Kopf auf die Füße gestellt, weil ich bin wirklich auch der Meinung, es wird nicht ohne die CDU gehen. Beispiel Sachsen-Anhalt. Das heißt, wir müssen da rein, auch wenn es weh tut. Wir können die CDU nicht ausgrenzen und sozusagen, das heißt, ich muss die CDU als demokratische Partei quasi, also ich würde nicht von umerziehen, wie ihr reden, sondern vom Kopf auf die Füße stellen, damit die ihre dusseligen Ansichten, also und gefährlichen Ansichten teilweise wieder zurück. Das geht nicht ohne die CDU. Und die CDU muss einfach begreifen, und das wäre jetzt meine Utopie, dass sozusagen eine verfasste Zivilgesellschaft auch für sie als demokratische Partei, auch wenn sie unbequem ist, notwendig ist. Und das natürlich eine verfasste Zivilgesellschaft finanziert gehört. Und da knüpfe ich auch nochmal an das an, was Sarah früher gesagt hat. Es geht hier um langfristige Finanzierung von auch Personalstrukturen. Ja, also das heißt, ich kann nicht nur Projekte finanzieren, 12 Monate lang, sondern ich muss Personen, die strukturbildend sind, über einen längeren Zeitraum finanzieren. Und das wäre für mich die Vision, dass das gelingt mit Bundesmitteln, mit Landesmitteln und dass wir sozusagen auch die kommunale Ebene mehrheitsmäßig zurückholen.
Und bei dir, Sache?
Ja, das ist natürlich eine bisschen gemeine Frage, finde ich. 10 Jahre sind richtig wenig Zeit für Utopiebildung, aber genau, ich würde mich, glaube ich, gar nicht so sehr am Parlamentarismus aufhalten, sondern einfach direkt in das Themenfeld, was mich besonders interessiert, nämlich Zivilgesellschaft gehen. Und das ist ja auch was, diese Vision haben wir die Projekte ja auch gefragt. Und ich würde sagen, nachdem ich jetzt dieses Magazin geschrieben habe, dieses Projekt angefangen habe, bin ich in Teilen ein bisschen schlauer. Ich habe aber auch deutlich mehr Fragen als vorher. Das heißt, wenn ihr Bock auf das Magazin habt, stellt euch darauf ein. Es wird einige Antworten geben, aber auch deutlich mehr Fragen, wie eigentlich so eine utopische Gesellschaft aussehen kann und wie wir damit schon angefangen haben. Aber ich glaube, in meiner, naja, teils realpolitisch realistischen und teils utopischen Vorstellung in 10 Jahren existieren für mich diese Strukturen noch. Und es geht also ähnlich daran anschließend, was du gerade meintest, weiter in so eine Strukturstärkung. Also einerseits hoffe ich, dass es in 10 Jahren funktioniert hat, ausreichend gute Transferbrücken zu schaffen, dass im gesamten Bundesgebiet eine Vernetzung und ein Austausch besteht. Damit meine ich nicht nur, dass Leute sich mal gegenseitig besuchen, sondern dass man auch das geschafft hat, in den nächsten 10 Jahren sich auf Augenhöhe so anzunähern, dass man tatsächlich auf Augenhöhe über zivilgesellschaftliches Engagement spricht und nicht nur über, naja, der rechte Osten, der ist eh verloren, dann macht man, also das können wir vergessen, lass uns auf den Westen konzentrieren, sondern dass es da ja eine gemeinschaftliche Antwort darauf gibt, wie eigentlich zivilgesellschaftliche Arbeit aussehen soll und welchen sozialen Nahraum es braucht und wie der gestaltet sein soll. Und dass es davon richtig viele Beispiele gibt. Also ich glaube, das ist auch nicht, das sollte nicht vergessen werden, auch sichtbar zu machen, was jetzt schon existiert. Und zu einer Stärkung gehört auch, dass man hinschaut. Und ich hoffe, dass das in 10 Jahren erledigt ist. Und alle Leute, also habt ihr gehört, ne? Genau, und alle Leute um sich herum einerseits wissen, wo sie sich beteiligen können und andererseits aber auch wissen, was ihr eigener Platz in Zivilgesellschaft ist, was ihre eigene Verantwortung da auch drin ist und wie sie selbst, also dass sie sich als Teil von Gesellschaft fühlen und nicht nur als, das passiert neben mir, sondern dass sie das als ein Teil von sich selbst begreifen können, aber auch ein Teil von, so gestalte ich meinen Alltag mit anderen zusammen in einem gemeinschaftlichen Gefüge und nicht nur für mich alleine.
Ich glaube, am Ende möchte ich mir dieses Mal tatsächlich auch noch eine Utopie wünschen, und das ist nämlich, dass wir finanzielle Mittel, die nicht vom Staat abhängig sind, von dem Westen in den Osten auch transferieren können. Ich wünsche mir, dass es eine Zusammenarbeit gibt, dass sich Stiftungen denken, hey, wir bauen vielleicht jetzt mal Außenstellen in Ostdeutschland auf oder dass sie dabei unterstützen, dass wir solche Strukturen aufbauen können. Weil, wie du vorhin gesagt hast, diese Resilienz ist irgendwann zu Ende. Die Leute sind müde. Und wenn ich mich da noch mit der ganzen Bürokratie und so auseinandersetzen will, also ne, wir machen uns gerade selbstständig mit einem Social Startup, weil wir gesagt haben, ich kann nicht mehr mit diesen Verwaltungen, ich kann nicht mehr mit dieser Politik in der Lebenswelt sind, in der ich arbeite, aber mir sagen wollen, wie ich zu arbeiten habe. Ich kann das nicht mehr. Und ich wünsche mir, dass wir da die Möglichkeit haben, die Kompetenzen, die wir als Ostdeutsche ja immer wieder in Krisensituationen und Mangelverwalterungen errungen haben, dass wir die auch frei nutzen können, weil ich glaube, das würde auch ganz viel Kraft freisetzen. Dann bedanke ich mich bei euch beiden. Wir haben es fast geschafft, nur 3 Minuten drüber, aber fast pünktlich geschafft. Ich bedanke mich bei euch für diesen tollen Talk. Es hat mir Spaß gemacht. Es macht mir wirklich auch Spaß, wenn ich in Gesichter gucken kann, wenn ich diesen Podcast aufnehme. Toll, dass ihr da wart. Danke, dass ihr beim Taznep wart und danke, dass ihr uns unterstützt. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag hier und genießt den Tag noch.